Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Das Thema Schlachthof und Ermittlungen der SOKO Tierschutz hatte ich ja schon mal in diesem Podcast. Das war die Folge Nummer 290 vom 15. Oktober 2023 mit dem Titel Gescheiterte Governance im Schlachthof. Damals ging es um die AB Schlachthof GmbH und Co. KG aus Aschaffenburg. Heute soll es eigentlich um den Artikel Entsetzte Reaktionen auf Bilder der SOKO Tierschutz gehen. Der Untertitel lautet Agrarministerin Kaniber und Umweltminister Glauber wollen Tiermisshandlungen strafrechtlich ahnden lassen. Grünen und SPD genügt das nicht. Der Artikel stammt aus der SZ vom 14. März 2025 und ist von Christian Sebald. Direkt daneben steht aber die dpa-Meldung Insolvenzverfahren für Schlachthof angeordnet. Da es sich hier wahrscheinlich um den Schlachthof der Folge 290 handelt, möchte ich Ihnen die weiteren Entwicklungen nicht vorenthalten. Hier also erstmal der dpa-Artikel. Das Amtsgericht Aschaffenburg hat für den dortigen Schlachthof ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Einen Tag zuvor habe die Betreiberfirma Schlachthof GmbH dies beantragt, bestätigte eine Gerichtssprecherin der dpa. Als Begründung für den Antrag habe das Unternehmen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung angegeben. Bereits Ende Februar dieses Jahres hatten sich Stadt und Pächterin im Rechtsstreit um die Zukunft des Schlachthofs geeinigt. Ein Vergleich sieht vor, dass der Betrieb bis Ende Juni 2026 eingestellt und das Gelände bis Ende desselben Jahres geräumt wird. Soweit zu dem Artikel. Hiernach wird der Einzelfall wahrscheinlich bereinigt. Leider wissen wir damit aber noch nicht, ob sich etwas an den Rahmenbedingungen geändert hat. Das macht aber nichts. Schließlich haben wir ja einen neuen Artikel zur Hand, den ich Ihnen hiermit in Auszügen vorstelle. Der neue Tierschutzskandal auf Bayerns größtem Milchviehbetrieb im schwäbischen Bad Grönenbach stößt in der Landespolitik auf Entsetzen und Fassungslosigkeit. Tiermisshandlungen sind völlig inakzeptabel, sagt Agrarministerin Michaela Kaniber. Der Staat muss hier mit der vollen Härte des Gesetzes durchgreifen. Das Fehlverhalten Einzelner dürfe nicht zum Schaden all derjenigen beitragen, die ihre Tiere verantwortungsvoll versorgen. Umweltminister Thorsten Glauber, Freie Wähler, der Kraft Amtes für den Tierschutz in Bayern zuständig ist, äußert sich ähnlich. Tierschutz ist ein hohes Gut, sagt er. Tierschutzverstöße sind nicht hinnehmbar. Die Aufnahmen zeigten schlimme Szenen von Tierquälerei. Es ist richtig, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, sagt Glauber. Sollte sich der Verdacht von Straftaten bestätigen, braucht es strafrechtliche Sanktionen. Der Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach, der mit beinahe 2200 Tieren Bayerns größter Rinderbetrieb ist, steht seit einer Woche erneut im Fokus von Kontrollbehörden, Staatsanwaltschaft und Polizei. Der Grund ist der Verdacht auf massive Verstöße gegen den Tierschutz. Der Anwalt des Betriebs weist die Vorwürfe freilich zurück. Anlass der abermaligen Ermittlungen gegen den Betrieb, der bereits 2019 im Zentrum des damaligen Allgäuer Milchviehskandals stand, sind investigative Recherchen der Tierrechtsorganisation SOKO Tierschutz. Sie hatte 2024 einen Mitarbeiter auf dem Betrieb eingeschleust. Die Bilder, die der Mann laut SOKO Tierschutz mit versteckter Kamera aufgenommen hat, zeigen beispielsweise, wie Arbeiter Kälbern und Kühen gegen den Kopf treten und sie schlagen, bis der Stock bricht. Die Landtagsgrünen und die SPD fordern eine sofortige Stärkung der Kontrollbehörden. Die wiederholten Enthüllungen über gravierende Missstände in Nutztierhaltungen und auf Schlachthöfen sind ein unhaltbarer Zustand, sagt der Grünen-Abgeordnete Paul Knoblach. Das bestehende Kontrollsystem versagt und das darf nicht länger hingenommen werden. Aus Sicht der SPD-Abgeordneten Ruth Müller zeigen die Enthüllungen der SOKO Tierschutz, dass das Kontrollsystem, das die Staatsregierung hier etabliert hat, nicht funktioniert. Die beiden Parteien verlangen deshalb eine schnelle Sachverständigenanhörung mit dem Ziel, eine effektivere Durchsetzung und Kontrolle des Tierschutzes in Bayern zu gewährleisten. Schon jetzt haben die Grünen in einem offenen Brief an Kaniber und Glauber ihre vier zentralen Forderungen formuliert. So verlangen sie mehr Personal und Ressourcen für die Veterinärbehörden, damit flächendeckend unangekündigte Kontrollen auf den Bauernhöfen möglich werden. Außerdem machen sie sich für ein öffentliches Kontrollbarometer für alle tierhaltenden Betriebe und Schlachthöfe stark, damit Verbraucher nachvollziehen können, ob der jeweilige Betrieb den einschlägigen Vorgaben entsprechend arbeitet. Ebenfalls zu dem Katalog zählen härtere Sanktionen und schnellere Tierhaltungsverbote, als sie bisher üblich sind. Nach Vorstellung der Grünen darf es auch keine Verlagerung von Veterinärkontrollen vom Umweltministerium auf das Landwirtschaftsministerium geben, wie das Ministerpräsident Markus Söder und der Präsident des Bayerischen Bauernverbands Günther Felsner 2023 verabredet hatten. Interessenkonflikte müssen vermieden werden, heißt es in dem offenen Brief. In der Zwischenzeit hat sich das Ansinnen von Söder und Felsner freilich als organisatorisch extrem schwierig herausgestellt, sodass die ursprünglich vereinbarte Reform der Veterinärkontrollen weitgehend abgesagt wurde. Caniba will vor allem die Prävention gestärkt sehen. Es ist kaum zu ertragen, dass immer wieder einzelne Überforderte die vielen, vielen fleißigen und engagierten Bäuerinnen und Bauern in Misskredit bringen, sagt sie. Die Leidtragenden sind die Tiere und Tierhalter und wir müssen überlegen, wie wir solche Missstände, die offensichtlich nicht immer durch Kontrollen aufgedeckt werden können, im Vorfeld schon vermeiden. Dabei verweist sie auf die umfangreichen Hilfsangebote staatlicher Behörden oder des Bauernverbands. Ähnlich äußert sich der Bauernverband. Auf die Vorwürfe gegen den Milchviehbetrieb will man dort nicht näher eingehen. Soweit zu dem Artikel. Okay, also dass die Kontrollen versagt haben, wussten wir schon aus dem vorherigen Podcast, also der 290 vom 15. Oktober 23. Das ist nicht neu. Kein Wunder, dass ein neuer Fall von Tiermisshandlungen passieren konnte. Immerhin ist er dank der Soko Tierschutz bekannt geworden. Jetzt bleibt aber die Frage, was ist neu? Was soll denn jetzt gemacht werden? Okay, es soll aufgeklärt werden. Das ist ja schon mal was. Aber angesichts der Zustände auf diesem Schlachthof ist man da wohl auch nicht drumherum gekommen, dass man hier mal aufklärt. Okay, also der nächste Punkt ist, die Kontrollbehörden sollen gestärkt werden. Konkret wird das in Bezug auf Personal und Ressourcen gefordert, damit flächendeckend unangekündigte Kontrollen möglich werden. Man möchte ein öffentliches Kontrollbarometer für alle tierhaltenden Betriebe und Schlachthöfe, damit Verbraucher nachvollziehen können, ob der jeweilige Betrieb den einschlägigen Vorgaben entsprechend arbeitet. Und dann fordern die Politiker härtere Sanktionen und schnellere Tierhaltungsverbote, als sie bisher üblich sind. Und außerdem sollen Interessenkonflikte durch Zuständigkeitsverlagerungen vermieden werden. Das mit der Vermeidung von Interessenkonflikten scheint ja jetzt mittlerweile parteiübergreifender Konsens zu sein. Das ist ja auf alle Fälle hilfreich. Was mich aber nervt, sind zwei Dinge. Erstens, dass von einzelnen Überforderten gesprochen wird und zweitens diese blinde Kontrollwut. Aber eins nach dem anderen. Fangen wir also erstmal mit dem ersten Juckelpunkt an. Die einzelnen Überforderten. Agrarministerin Michaela Caniba sagte, es ist kaum zu ertragen, dass immer wieder einzelne Überforderte die vielen, vielen fleißigen und engagierten Bäuerinnen und Bauern in Misskredit bringen. Das klingt so, als ob die großen Betriebe alle sehr professionell arbeiten würden und nur einzelne überfordert wären. So, als ob ein Einzelner auf einem Hof seine Kühe vernachlässigen würde. So wie zum Beispiel der dem Alkohol verfallene Arthur Distelmeier vom Bergdoktor, der so versoffen war, dass er sein Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Ein Einzelfall. Aha, keine große Sache. Für Fälle wie den Arthur Distelmeier, über dessen Tierhaltungsqualitäten übrigens beim Bergdoktor überhaupt nichts gesagt wurde, kann ich mir schon vorstellen, dass Hilfsangebote des Bauernverbands sinnvoll sein könnten. Aber hallo? Geht es in dem Artikel um den Betrieb eines einzelnen Alkoholikers, der seinen Hof alleine bewirtschaftet? Nein. Nach Angaben des Artikels handelt es sich um den Milchviehbetrieb Bad Grönenbach, der mit beinahe 2200 Tieren Bayerns größter Rinderbetrieb ist. Schon blöd, wenn gerade Bayerns größter Rinderbetrieb ein Problem eines einzelnen Überforderten sein soll. Da helfen sicherlich keine Hilfsangebote des Bauernverbands. Bei einem Betrieb in dieser Größe gehe ich davon aus, dass er professionell geführt wird bzw. professionell geführt werden muss, weil er sonst schnell weg vom Fenster wäre. Es wäre also ein Prüfungsansatz, einmal das Management des Milchviehbetriebs zu beleuchten. Aber wie sieht es denn mit den Kontrollbehörden aus? Als Prüferin frage ich mich natürlich, wieso den Behörden die Missstände in Bayerns größtem Milchviehbetrieb nicht aufgefallen sind. Der größte Betrieb müsste bei einem risikoorientierten Prüfungsvorgehen doch in der Stichprobe oder einer bewussten Auswahl enthalten sein. Allein daher hätte den Behörden die Missstände auffallen müssen. Oder war der größte Betrieb einfach so groß, dass sich niemand mit den Verantwortlichen anlegen wollte? Wie war das nochmal mit den Interessenkonflikten? Naja, lassen wir das mal lieber. Kommen wir lieber zum zweiten Punkt, der mich total nervt. Diese blinde Kontrollwut. Es wird ein Skandal publik und zack müssen in Deutschland die Kontrollbehörden gestärkt werden. Da ist erstmal ja grundsätzlich nichts dagegen zu sagen. Aber was wird denn konkret gefordert, um die Kontrollbehörden zu stärken? Mehr Personal und Ressourcen für die Veterinärbehörden, damit flächendeckend unangekündigte Kontrollen auf den Bauernhöfen möglich werden. Ein öffentliches Kontrollbarometer für alle tierhaltenden Betriebe und Schlachthöfe, damit Verbraucher nachvollziehen können, ob der jeweilige Betrieb den einschlägigen Vorgaben entsprechend arbeitet. Härtere Sanktionen und schnellere Tierhaltungsverbote, als sie bisher üblich sind. Beginnen wir doch mal mit dem Personal und den Ressourcen für flächendeckend unangekündigte Kontrollen. Das hört sich für mich erstmal auch gar nicht so schlecht an. Aber was bedeutet denn flächendeckend unangekündigte Kontrollen? Selbst wenn nur eine einzelne Person aktuell in Bayern für die unangekündigten Kontrollen zuständig wäre, sie könnte diese unangekündigten Kontrollen doch überall in Bayern, das heißt flächendeckend, durchführen. Oder ist Bayern jetzt so groß, dass der arme Beamte von seinem Dienstsitz aus gar nicht alle Orte erreichen kann, um vor Ort prüfen zu können, sodass er zum Feierabend wieder zu Hause ist und ihm im Fall der Fälle auch keine Übernachtung vor Ort zugestanden wird? Das verstehe ich nicht. Es hört sich an, als ob nur ein gewisser Radius um den Dienstsitz herum abgedeckt werden könnte. Ich habe mal Google Maps befragt. Von München kommt man mit dem Auto in circa 2,5 Stunden nach Bad Grönenbach. Hin und zurück sind das 5 Stunden. Bleiben bei einem 8-Stunden-Tag noch 3 Stunden, um sich den Betrieb anzusehen. Wahrscheinlich habe ich das zugrunde liegende Problem einfach noch nicht richtig verstanden. Sagen wir mal, die Reisekosten werden genehmigt. Die Prüfer dürften auch irgendwo übernachten. Dann ist mir auch klar, dass eine einzelne Person nicht alle Höfe überprüfen kann. Aber sie kann eine risikoorientierte Auswahl treffen. Der nächste Vorschlag ist ein öffentliches Kontrollbarometer. Selbst wenn es das gäbe, frage ich mich, wer denn die Temperaturanzeigen zuliefern soll. Doch wohl hoffentlich nicht der zu überprüfende Betrieb? Wenn die Datenzulieferung nicht von einer unabhängigen Stelle kommt, dann habe ich sehr große Zweifel an den Anzeigen dieses Kontrollbarometers. Selbstverständlich wäre es super, wenn die staatlichen Behörden die Informationen hierfür zuliefern würden. Aber wenn die es nicht mal schaffen, flächendeckend unangekündigte Kontrollen durchzuführen, dann können sie auch kaum die Daten für dieses öffentliche Kontrollbarometer liefern. Hier müsste ein anderer Weg gegangen werden, um die Daten aus unabhängigen Quellen frei von Interessenkonflikten zu erhalten. Kommen wir zum dritten Vorschlag. Den härteren Sanktionen und schnelleren Tierhaltungsverboten, als sie bisher üblich sind. Das klingt für mich nach einer Maßnahme, die wirksam sein könnte. Wird einem Betrieb die Tierhaltung verboten, dann muss er sozusagen zumachen. Aber wenn ich mich in die Lage eines Betriebes versetze, von einem Unternehmen, dem die Tierhaltung untersagt wird, dann würde ich die Sache so handhaben wie unsere liebe Sondermülldeponie Nordic Waste aus Dänemark aus Folge 337 als interne Revision der Sozialisierung von Kosten entgegenwirken. Den Laden würde ich dann mit Bedauern dicht machen. Eine neue Firma gründen, die Tiere, Gebäude und Anlagen aus der Konkursmasse kaufen und mit der neuen GmbH dann wieder den gleichen Stiefel durchziehen. Wir erinnern uns, in Aschaffenburg war es ja auch eine GmbH und Co. KG. Schlau gemacht gibt es bestimmt oben drüber eine Besitzgesellschaft, in der die ganze Kohle steckt und unten drunter den Schlachthof, der dann die Tiere hält. Den Arthur Distelmeier würde das freilich hart treffen, sollte er nicht so geschickt aufgestellt sein wie ein größerer Betrieb. Im Zweifel könnten solche Sanktionen also umgangen werden, sollten sie nicht extrem schlau formuliert werden. Denn Organisationen können nicht in die Haftung genommen werden, nur deren Manager. Und Manager können von den Eigentümern ausgetauscht werden. Also wie gesagt, zunächst hört sich ja alles mal ganz gut an. Aber hilft es? Wer weiß. Hinzu kommt ja, dass die Misshandlungen im Verborgenen stattfinden. Kaum jemand wird so blöd sein und die Tiere gerade dann misshandeln, wenn gerade ein Prüfer eine unangekündigte Kontrolle durchführt und direkt zuschaut. Das IKS müsste auch und gerade dann wirksam sein, wenn niemand zuschaut. Wie könnten also die Kontrollverfahren und die gesamte Governance gestärkt werden? Um diese Frage beantworten zu können, sollte man meiner Meinung nach schrittweise vorgehen. Erstens, welche Effekte oder Auswirkungen wären wünschenswert? Zweitens, welche Rahmenbedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die gewünschten Effekte? Fangen wir doch mit den wünschenswerten Effekten oder Auswirkungen an. Die Tierschutzauflagen werden eingehalten, die Betreiber der Höfe haben ein hohes Interesse an der Einhaltung des Tierschutzes. Das heißt, sie sind selbst davon überzeugt, aber um die müssen wir uns nicht kümmern, oder es liegt in ihrem eigenen Interesse, sich an den Tierschutz zu halten. Wie könnte das erreicht werden? Es müsste wirksame Sanktionen bei Verstößen geben und Verstöße müssten auffallen. Wie könnten denn solche Verstöße schneller auffallen? Man bräuchte mehr Transparenz über die Zustände im Betrieb, ähnlich einer gläsernen Fabrik. Da könnte man zum Beispiel die Soko Tierschutz einbeziehen. Zum Beispiel bei der Auswahl der zu prüfenden Betriebe. Zusätzlich könnte man die Hürden für solche Organisationen etwas reduzieren, dass sich die Mitglieder zum Beispiel nicht gleich strafbar machen, wenn sie aktiv sind. Wenn die Betriebe um die Strafen herumkommen, dann sollte für die Privatermittler Ähnliches gelten. Wie könnte man denn sonst noch für Transparenz sorgen? Naja, ich denke da zum Beispiel an Webcams, ähnlich einer Baustellenkamera, die Live-Feeds ins Internet stellt. Wie wäre es denn, wenn bei allen Betrieben ab einer gewissen Größenordnung eine verpflichtende Live-Übertragung ins Internet erfolgen müsste? Ja, ich weiß, die Live-Übertragungen sollten nicht manipulierbar sein. Oder die Mitarbeitenden der Betriebe müssten während ihrer Arbeitszeit Bodycams tragen, deren Aufzeichnungen bei behördlichen Kontrollen heruntergeladen werden können. Tja, und dann bräuchte man noch Transparenz über die Verantwortlichen. Hat man diese, sollten auch gegenüber den verantwortlichen Managern und Eigentümern Berufsverbote ausgesprochen werden können. Sie sehen also, nur auf mehr Personal und Ressourcen zu setzen, bringt nichts. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollten intelligente Kontrollverfahren zum Einsatz kommen. Sich zusätzliche Vorgaben und Kontrollen auszudenken, wird nicht reichen, denn das führt meist zu einer höheren Kreativität bei den Überlegungen, wie diese Kontrollen umgangen werden können. Es muss also wirklich intelligent und systemisch gedacht werden. Und erst nach diesem ersten Brainstorming sollten wir uns die nächste Frage stellen. Welche Rahmenbedingungen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für die gewünschten Effekte? Ich denke, jetzt haben Sie schon mehr Fantasie, welche Rahmenbedingungen das sein könnten. Und wenn man diese Rahmenbedingungen identifiziert hat, dann ist die finale Frage zu stellen. Was ist zu tun, um die gewünschten Rahmenbedingungen zu schaffen? Und je nachdem, für welche gewünschten Rahmenbedingungen man sich entschieden hat, kann man nun an die Vereinbarung von Maßnahmen gehen, die diese gewünschten Rahmenbedingungen schaffen. Gehen Sie also, wenn Sie eine Feststellung treffen, nicht zu schnell in eine reflexartige Formulierung von Maßnahmen über, die einfach nur die Kontrolldichte erhöht. Versuchen Sie, auf die zugrunde liegenden Interessen hinter den hervorgebrachten Positionen zu kommen. Und überlegen Sie dann, wie die einzelnen Partikularinteressen ausgerichtet sein müssten, um dem Wohle aller dienen zu können. Und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich habe Sie ausreichend inspiriert. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Melden Sie sich auch gerne für meinen maximal monatlich erscheinenden Newsletter auf www.puhani.com an. Schreiben Sie mir gerne an info@puhani.com oder nutzen Sie das Kontaktformular auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie Ihre Absendemailadresse weglassen, bleibt das Ganze 100% anonym. Machen Sie auch gerne Werbung für diesen Podcast, denn wir alle profitieren davon, wenn jede interne Revision so wirksam wie möglich ist. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.